Willkommen auf Crime Time. Heute mit einem Auszug aus Und dein Lohn ist der Tod, geschrieben von Erasmus Herold. Erschienen im August 2013 bei C.W. Niemeyer Buchverlage GmbH. Zum Inhalt: Gütersloh im Winter 2013, Dienstagnacht. Überstürzt verlässt Viktoria Liroth das Haus, lediglich bekleidet in Schlafanzug und Mantel. Es ist kühl, doch die junge Frau wählt den Motorroller und lässt das Auto stehen. Eine Stunde später ist sie tot, brutal ermordet. Wovor ist Frau Liroth geflüchtet oder was hatte sie vor? Am darauffolgenden Tag verunglückt ein Auto zwischen Gütersloh und Wiedenbrück. Die Kreispolizeibehörde ermittelt, und Kommissarin Sarah Berger und ihr neuer Partner Ahmed Yilmaz übernehmen den Fall. Die Untersuchung des Unfallorts liefert den beiden Polizisten verblüffende Ergebnisse. Schnell wird klar, zwischen der Toten der vergangenen Nacht und diesem Unfall besteht ein Zusammenhang. Die Spuren führen zu einem jungen Start-up-Unternehmen, der Teuto Solarlicht. Undurchsichtig erscheint das Treiben ihrer Gesellschafter, folgenreich das, was sie tun. Als sich einer der Verdächtigen ins benachbarte Stromberg absetzt, konzentrieren die Ermittler ihre Suche auf das Burgdorf. Eine unberechenbare Jagd beginnt. Erasmus Herold und dein Lohn ist der Tod. Erstes Kapitel: Besuch. 5. März 2013, 22.06 Uhr. Ein kleines Geräusch hatte ausgereicht, um Viktoria aufzuschrecken. Kurz nach 10. Es war bereits dunkel und sie beinahe eingeschlafen. Doch das Schlagen einer Tür oder Luke genügte, um hellhörig zu werden und sofort aufrecht im Bett zu sitzen. Obwohl Viktoria sich in dieser Wohnung seit langem heimisch fühlte, war es nicht das eigene Zuhause, und sie reagierte sensibel auf die Laute, die um sie herum erklangen. Ihr Freund Niklas Klose war ausgegangen, Männerabend mit Freunden. Sie dagegen hatte entschieden zu warten, wollte sich später in der Nacht an ihn kuscheln und den nächsten Tag mit ihm verbringen. Genau genommen übernachtete die 26-Jährige nie mehr als 3 Tage pro Woche in den eigenen 2 Zimmern an der Körnerstraße, Küche und Bad inklusive.
»Gib deine Wohnung auf«,
hatte Niklas schon mehrfach zu ihr gesagt, doch irgendwie fand Viktoria bisher nicht den Absprung, glaubte so, ihre Selbstständigkeit aufgeben zu müssen. Abermals ein ungewöhnliches Knarzen, vor dem Haus, am Carport. Irgendwer oder irgendwas gehörte dort nicht hin, da war Viktoria sich absolut sicher. Ein kurzes Zögern, dann verließ sie das Bett. Verängstigt und zugleich neugierig huschte sie zum Fenster, raffte mit einer Hand diskret den Vorhang beiseite und spähte auf den Weg zum Haus. Rechts parkte Niklas Audi, er selbst hatte das Fahrrad genommen. Um besser sehen zu können, wechselte die junge Frau den Standort. Als ob aus diesem Grund aufgehangen, eignete sich der sandfarbene Store hervorragend als Sichtschutz. Der unvermutete Anblick der offenstehenden Motorhaube ließ Viktoria zusammenfahren. Der Schein einer Taschenlampe ließ sie erstarren. Ein gelb schimmerndes Licht erhellte den Carport, leider zu schwach und zu kurz, um den Träger der Lampe im Lichtkegel zu zeigen. Viktorias Herz raste. Adrenalin aktivierte ihren Körper in Vorbereitung auf den zu erwartenden Stress. Hastig und ohne ihren Blick abzuwenden, fingerte sie über das Sideboard neben dem Bett. Irgendwo hatte ihr Handy gelegen, da war sie sich sicher. Sollte sich doch die Polizei des nächtlichen Besuchers annehmen. Ihre Suche verlief erfolglos. Vor 3 Monaten hatte Niklas das Festnetztelefon gekündigt.
»Wer braucht so etwas im Zeitalter von Handy-Flatrates?«
hatte er gefragt. »Ich«, dachte Viktoria in diesem Moment. Sie erwischte sich in Gedanken mit der Frage beschäftigt, wie es nun weitergehen würde. Alarm schlagen und so versuchen, den Angreifer zu vertreiben? Oder Hilfe organisieren, hinten raus über die Terrasse? Vielleicht würde ein Nachbar auf ihr Klingeln hin öffnen und in ihrem Namen die Polizei alarmieren? Zu so später Stunde? Für erfolgversprechend hielt Victoria diesen Gedanken nicht. Also selbst zur Tat schreiten oder verharren und kapitulieren, wog sie ab. Auf Zehenspitzen eilte sie vom Schlafzimmer hinüber zum Flur. Der Wechsel in den benachbarten Raum wurde belohnt mit der durch das Fenster gefundenen Aussicht auf einen Mütze tragenden Eindringling in dunkelblauen Jeans und brauner Lodenjacke. Leider fehlten markantere Merkmale. Nervös wischte Victoria ihre rötlichen Fransen beiseite, die nach vorne ins Gesicht gefallen waren, und rieb sich die Augen. Ein leiser Schlag, schon hatte der Unruhestifter die Motorhaube nach unten gedrückt und verschlossen. »Der nächtliche Besucher hat Niklas' Audi sabotiert«, für Victoria die einzig logische Erklärung. Und genau diese Erkenntnis bereitete ihr Angst, sogar große Angst, denn es zeigte, wie einfach jemand Außenstehendes Victorias und Niklas' gemeinsames Glück gefährden konnte. Sie erschauderte. Wenigstens 2 weitere Stunden würden vergehen, bevor ihr Freund nach Hause käme. Eine lange Zeit voller Ungewissheit. Ohne Umschweife griff Victoria zum ersten Mantel auf dem Garderobenhaken, suchte ein paar Schuhe, da verließ die fremde Person bereits das Grundstück. Erstaunt über das abgebrühte Verhalten, sich bei der Sabotage weder umzuschauen, noch die Hauptstraße im Auge zu behalten, öffnete Victoria vorsichtig die Haustür. Sie blieb in der absoluten Dunkelheit, Schritt für Schritt folgte sie der Deckung der Lebensbäumchen. Ein unbekannter Lieferwagen parkte quer vor der Einfahrt, ein Transporter, vielleicht von Ford oder VW. Mit Autos kannte Victoria sich nicht besonders aus, aber das Logo auf der Beifahrerseite war ihr nicht unbekannt. Reinigungsdienste Kruszewski prangte dort in blaugrünen Buchstaben, darunter einige funkelnde gelbe Sternchen inklusive Handynummer. Kalter Wind zerzauste Victorias rötliches Haar. Sie knöpfte den Mantel bis oben zu, und auch wenn sie den Winter mochte, in Schlafanzughose und mit den nackten Füßen in Turnschuhen, war es kühl. Die Wetterstation hatte 12 Grad gezeigt, frei von Regen. Für diese Nacht eine gute Prognose. Unterdessen kehrte ihr Herzschlag zu einem gemäßigten Rhythmus zurück, doch die Anspannung blieb. Und genau das spürte sie, als die Tür des Lieferwagens zugeschlagen wurde und ihr Herz von neuem zu rasen begann. Der Motor wurde gestartet, die Scheinwerfer sprangen an. Dies war der Moment, ein letztes Mal abzuwägen. »Verdammt, wohin habe ich nur das Handy gelegt?« Sie überdachte ihre Situation und wusste sogleich, wie sich viele andere Frauen in ihrer Situation verhalten hätten. Aber genau so wollte sie selbst nicht sein. Dann war es soweit, der Transporter fuhr an. Ohne zu zögern tastete Victoria nach unten unter die Sitzbank ihres Piaggio-Motorrollers und erhaschte den Schlüssel. Zündung, Motorstart. Für den Griff in das Staufach unter dem Sitz blieb keine Zeit, würde es halt eine Verfolgung ohne Helm werden. Surrend und mit ausgeschaltetem Licht verließ sie das Grundstück, bog nach rechts ab und folgte den roten Rücklichtern. Nummernschild, GTRK 383, typisch, dachte Victoria. RK für Reinigungsdienste Kruszewski. Ohne zu bremsen steuerte der Lieferwagen über die kommenden Kreuzungen und Victoria tat es ihm gleich. Die Verfolgung aufrechtzuhalten gestaltete sich einfach. Hielt der Fahrer doch konsequent die erlaubte innerstädtische Geschwindigkeit und das, obwohl die Stadt wie ausgestorben war. Eine Passantin mit Hund, 2 entgegenkommende Autos, ein Junge auf einem Fahrrad. Gütersloh schlief. Endlich begann der Motor des Piaggio-Rollers, Hitze vom Antrieb abzustrahlen, und die Beine der jungen Frau wärmten auf. Hin und wieder vergrößerte Victoria ihren Abstand und verließ den Sichtbereich der Außenspiegel des Lieferwagens. Auch ohne eigenes Scheinwerferlicht reichte die Straßenbeleuchtung aus, um entdeckt zu werden und einem besonnenen Fahrer aufzufallen. Nun aber holte sie auf, denn sie wusste, bis zu Kruschewskis Firmensitz verblieben wenige hundert Meter. 11:30 Uhr. Und inzwischen kannte Viktoria das Nummernschild, besaß den Namen des Geschäftsinhabers und war im Bilde über Statur und Größe des Eindringlings, der an Niklas Audi hantiert hatte. »Kein schlechtes Ergebnis für ein paar Hobbyrecherchen«, dachte sie. »Noch ein paar Informationen zum Täter, vielleicht die Haarfarbe oder andere markante Merkmale des Gesichts, dann kann die Polizei übernehmen, ermitteln und den Audi auf Verdachtsmomente überprüfen.« In ihren Gedanken verloren setzte die Rollerfahrerin den Blinker zum Abbiegen. Orange pulsierendes Licht erhellte den dunklen Asphalt. Viktoria fuhr erschrocken zusammen. Innerlich ohrfeigte sie sich für ihre Unüberlegtheit und riss den Richtungshebel auf Nullstellung. Vorsichtig bremste sie ab. Warum hatte sie nicht gleich die Hupe gedrückt, um auf sich aufmerksam zu machen? Was für ein Kardinalfehler! Unabhängig von der Frage, ob Viktoria bemerkt worden war oder nicht, setzte der Transportwagen seinen eigenen Blinker. Die Bremslichter flackerten rot und er bog nach links auf den kleinen Vorhof der Firma Kruschewski Reinigungsdienste. Viktoria wechselte die Straßenseite an einer abgesenkten Einfahrt, bevor sie den Bürgersteig und ließ den Roller auslaufen. Noch bevor sie einen ersten Blick auf den Firmenparkplatz werfen konnte, parkte sie den türkisfarbenen Scooter und stieg ab. An dieser Stelle ihrer Verfolgung kam sich Viktoria das erste Mal albern vor. Wie sie geschätzte 2 Kilometer von Niklas' Wohnung entfernt an der Wand eines fremden Hauses lehnte, in ihrer notdürftigen Bekleidung aus naturfarbenem Wintermantel, gestreifter Pyjamahose und Turnschuhen. Die Haare zerzaust und die Wangen wahrscheinlich gleißend rot vom kühlen Fahrtwind. »Nun ist es an der Zeit, meine Recherche abzuschließen.« Wie Drillinge reihten sich die Kastenwagen von Kruschewskis kleiner Fahrzeugflotte hintereinander, glichen einander in ihrer schlichten Standardausstattung und mit dem blaugrünen Schriftzug samt Sternen bis aufs Nummernschild. Einen Augenblick verharrte die Verfolgerin an der Ecke zum Grundstück und versuchte, den Fahrer ausfindig zu machen. Doch da war nichts außer Stille. Also begann Viktoria ihre Spurenaufnahme. Das letzte Fahrzeug schied aus, GTRK 388, falsche Zulassung. Die beiden anderen Wagen waren quer zum Gebäude geparkt worden. Ohne den Standort zu verlassen, war keine Unterscheidung möglich. Über die Hauptstraße näherte sich ein PKW. Um in ihrer fragwürdigen Kleidung nicht aufzufallen, zwängte Viktoria sich zwischen dem ersten Transporter und der Hauswand hindurch. Das Geräusch einer knarrenden Wagentür ließ sie aufhorchen. Die rothaarige Frau holte tief Luft und hinterfragte ein weiteres Mal, was sie hier tat. Ihre ursprüngliche Angst war verflogen. Inzwischen war es vielmehr Neugier, gepaart mit kribbelnder Anspannung, die sie vorantrieb. Das zweite Fahrzeug war seit Stunden nicht bewegt worden. Die Hand auf der Motorhaube lieferte den Beweis. Fehlender Platz zwischen Kühler und Hauswand zwang Viktoria nach rechts. Ein verstohlener Rundumblick. Da erklang ein weiteres Geräusch. »Was habe ich schon zu befürchten?«, überlegte Viktoria. »Wenn ich bemerkt werde, erzähle ich von der Suche nach meinem davongelaufenen Hund. Niemand blickt den Zusammenhang zu Niklas' Wohnung.« Erwartungsvoll trat sie aus ihrer Deckung heraus. Die Heckklappe des letzten Lieferwagens stand offen. Neugierig trat die junge Frau näher und entdeckte im Innern ein komplettes Sortiment an Reinigungsmaterialien, daneben eine Klappleiter, Besen, Haken und eine Wanne voller Tücher. Besonderes Interesse erweckte der Werkzeugkasten, der vollständig auseinandergeklappt worden war und so gar nicht in das Bild der ansonsten so aufgeräumten Ablagefläche passen wollte. Schritte hinter ihr ließen Viktorias Puls nach oben schnellen. Ihre Beine zitterten, der Hals schnürte sich zusammen. Es war anders gelaufen als geplant. Der Täter hatte sie überrascht. Sie drehte sich um. Die Zeit, die ihr blieb, reichte kaum aus, um die Person zu identifizieren. Der Hammer, der von oben auf sie zuschoss, zerschmetterte ihr Stirnbein und drang beim ersten Schlag bis ins Gehirn ein. Blut spritzte strahlartig nach oben. Doch davon bekam Victoria nichts mehr mit. Kapitel 2 Auge in Auge, 5. März 2013, 22.14 Uhr.
Geschätzte 14.200 Zuschauer sahen am heutigen Abend das Zweitligistspiel Paderborn gegen den 1. FC Kaiserslautern. Ein anfänglich ruhiges Spiel, doch bereits auf die ersten Tore folgten Verwarnungen. Nach insgesamt 7 gelben Karten, und wer wollte sich darüber wundern, kippte die Stimmung im Stadion. Viele Zuschauer kritisierten die Objektivität des Unparteiischen. Derzeit bemüht sich die Polizei.
Ahmet Yilmaz deaktivierte den kleinen Radioempfänger, den er bei sich trug, und verfluchte den 5. März, diesen Abend. Warum nur hatte Ackermann ihn nach Paderborn ausgeliehen, und seit wann war es Ahmeds Job, eine wilde Meute Fußballfans zu kontrollieren?
Verdammt,
dachte er, doch diese Frage war die reinste Makulatur, und er wusste das. So war es halt, wenn ein Polizeihauptkommissar aus Gütersloh einem anderen aus Paderborn einen Gefallen schuldete, einen, den Ahmet Yilmaz nun ausbaden durfte. Seit einer Dreiviertelstunde zogen die Fans, oder besser gesagt Randalierer, durch die Straßen der Universitätsstadt und feierten und pöbelten, ihren Sieg und vor Frust. Nicht weniger frustriert, aber gänzlich uninteressiert an Fußball, hockte Ahmet auf einem Mauervorsprung an der Hatumar-Straße. Den Anschluss an seine Paderborner Kollegen hatte er bereits vor einer Stunde verloren. Den Gütersloher zumindest schien dieser Umstand nicht weiter zu stören. Sollten doch die anderen in erster Reihe kämpfen, er observierte stattdessen diese ein oder zwei Straßen in der Nähe der Paderquellen. Morgen würde er einen Bericht schreiben, und sollte jemand fragen, so war er halt von seiner Gruppe getrennt worden. Schließlich kannte er sich in Paderborn nicht besser aus als die zugereisten Fans. Missgelaunt zerrte er ein Päckchen Kaugummis aus der Jackentasche hervor, nahm das letzte und warf das Papier gleichgültig zu Boden. 4 weitere Stunden Dienst, so kalkulierte Ahmet, und so oft er auch auf seine Armbanduhr starrte, die Zeit verrann in gleichbleibend eintönigen Sekunden. Um der Kälte entgegenzuwirken, sprang er auf und lief einige Schritte umher. Es wurde Zeit, auszutreten. Irgendwo würde er sich erleichtern müssen. Da Ahmet nicht gerade zur Gruppe der Männer gehörte, die sich überall einfach so an eine Ecke oder Mauer stellen konnten, schaute er nach einem passenden Unterschlupf. Ein paar Meter die Straße auf den Dielen entlang entdeckte er viel freien Raum, geschützt von Hecken und Bäumen. Zufriedenheit. Von einem unerwartet hellrot gleißenden Licht irritiert, sowie einem handfesten Streit irgendwo hinter ihm, besser gesagt hinter den Bäumen, aufgeschreckt, schloss Ahmet die Hose und kontrollierte die Umgebung.
»Bengalisches Feuer«,
war sein erster Gedanke. Ohne zu zögern überwand der Einzelgänger die blickdichte Hecke, gewappnet, dem Grund des Tumultes auf den Zahn zu fühlen. Genauso hastig, wie er gestartet war, bremste er ab. Sie waren zu dritt, die 2 schrankgroßen Rocker, die ihm den Weg versperrten, und ein Fußballfan des 1. FC, den sie zwischen sich drängten. Während der Dickbäuchige dem offensichtlich zufällig ausgewählten Opfer das bengalische Feuer vor den Augen schwenkten, zerrte der andere ein Messer hervor.
»Was ist denn los, Scheißtürke?«
schrie der Erste.
»Soll ich aus dir Döner schnitzen?«
setzte der Zweite nach. Ihr Opfer, ein mittelgroßer, hagerer Mann, Typ Familienvater, wirkte vollends eingeschüchtert. Seine Augen tränten vom hellen Licht, doch er traute sich nicht, ein einziges Wort zu sagen.
»Ihr habt euch den Falschen ausgesucht«,
fauchte Ahmet zurück.
»Seid ihr mutig genug, euch mit einem Bullen anzulegen?«
Im gleichen Augenblick zog er den Dienstausweis und hielt ihn der kleinen Gruppe entgegen.
»Eine türkische Bullensau! Wirst du uns jetzt verhaften?«
Die Stimme des zweiten Rockers klang selbstbewusst und siegessicher.
»Versuchen wir einen zweiten und letzten Anlauf«, konterte Ahmed gereizt. »Ihr lasst den Kerl in eurer Mitte laufen, sofort und ohne ihm nachzusetzen.«
Ahmed räusperte sich.
»Und macht diese Scheißfackel aus. Anschließend verschwindet ihr in das Loch, aus dem ihr gekrochen kamt. Du wirst uns nichts tun? Darfst du uns denn einfach laufen lassen?«
Mit diesen Worten riss der Erste das bengalische Feuer nach oben und rammte es dem Kaiserslauterer auf den Oberkörper. Binnen Sekunden stand das Polyester der Windjacke in Flammen. Das Opfer schrie aus Leibeskräften, rüttelte sich frei und warf sich zu Boden. Ohne Unterlass, sich von einer auf die andere Seite werfend, versuchte der Mann, den Brand seiner Kleidung zu löschen. Die Absicht, die Flammen mit den Händen zu ersticken, bereute er mehr, als den beiden Hooligans in die Arme gefallen zu sein. Sofort klebte das geschmolzene Plastik an seiner Haut fest und ließ ihn schmerzverzerrt zusammenbrechen. Fassungslos hatte Ahmed den Übergriff auf einen Wehrlosen beobachtet. Hier hatte jeder Spielraum gefehlt, um eingreifen zu können. Überrascht von der echten Brutalität seines Kollegen, warf der zweite Rocker sein Messer auf den Gehweg und ergriff Hals über Kopf die Flucht. Ohne über die nächsten Schritte nachzudenken, riss Ahmed seine Lederjacke vom Körper und stürmte auf das glimmende Opfer zu.
»Wenn ich jetzt nicht handle!«
Diesen Gedanken dachte er nicht zu Ende. Da versetzte ihm der Feuerteufel einen herben Tritt und nutzte den Sturz des Polizisten, um seine eigene Flucht vorzubereiten. Ahmed raffte sich auf, erstickte das Feuer des am Boden Liegenden mit der Jacke und kontrollierte den Erfolg seines Einsatzes. Doch der Mann war übel zugerichtet. Diese Brandverletzungen würden ihn sein weiteres Leben lang begleiten. Der Griff zum Handy, der Krankenwagen war alarmiert, ein beruhigendes Wort. Dann richtete Ahmed sich auf und inspizierte das Umfeld. In 50 Metern Entfernung glimmte der bescheidene Rest der Fackel. Die Fluchtrichtung des Täters war markiert und der Polizist bereit, seine Jagd zu beginnen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er keine Angst verspürt. Erregung, Nervenkitzel, Adrenalinausschüttung, ja, aber vor den beiden Riesen zu bestehen, dafür war er ausgebildet worden. Zur Not blieb ihm der Zugriff auf die gehalfterte Dienstwaffe. Doch da waren andere Gefühle in seinem Kopf und in seinem Bauch. Gefühle von Wut und Aggression und der Wunsch nach Vergeltung. Mit einer Hand über die Stirn wischend, lief der kleingewachsene Türke los, schob währenddessen sein kurzes schwarzes Haar nach hinten und schreckte angewidert zusammen, als er den Geruch von verkohltem Fleisch witterte. Schnellen Schrittes spurtete er die nördliche Gasse entlang. Größe war kein Indikator für Geschwindigkeit. Das hatte er schon in seiner Schulzeit bewiesen. Und so trieb Ahmed seinen Körper zur Höchstleistung. Nach 400 Metern galt es, die erste Entscheidung zu treffen, links oder rechts.
»Scheiße!«
fluchte Ahmed in sich hinein.
»Wo lang? Wo lang?«
Ohne lange Zeit zu verschwenden, wandte er sich nach rechts dem Weg zu, den er als Flüchtender auch selbst gewählt hätte. Und wieder jagte er los, kreuzte links, kreuzte rechts. Ein erster Sichtkontakt zum flüchtenden Ziel ließ ihn frohlocken. Voraus nur einer der beiden Rocker, aber zumindest war es sein Feuerteufel. Zeit für Gerechtigkeit.